Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Episode von Starke Frauen von und mit meiner lieben, großartigen, herzlichen, voll im Zen Katrin Jakob.
Und der wie immer sehr verbal starken, gut gelaunten, ein bisschen ausbaufähig, was die Stimmung angeht, kannst du gleich nochmal ein bisschen erzählen. Ja, fröhlichen, lächelnden Kim Seidler, wie immer an meiner Seite. Hallo, liebe Kim.
Hallo, liebe Katrin, ich freue mich sehr.
Ja.
Züchten ist ja so das eine, ne? Ich bin ja Hobbyzüchterin, das war jetzt ein einmaliges Ereignis und sind ja dann aufgrund eines mit großer Wahrscheinlichkeit Keimes 3 Welpen gestorben.
Ja.
Jetzt haben wir aber eine ganz, ganz tolle Tierärztin, die super schnell ratzefatze geholfen hat und gesagt hat, so, hier Antibiotikum und wir retten jetzt hier die letzten 3 Welpen, die ja wunderbar prächtig gedeihen. Ich mache jetzt immer so eine Gewichtstabellenzunahmeliste. Und Phoebe ist auch schon reserviert von einer lieben Freundin. Und Phoebe wiegt sage und schreibe 945 Gramm schon.
Jetzt, das ist für so einen kleinen Hund ja quasi, also schon halb ausgewachsen, ne?
Genau.
Schon richtig ja, im Saft.
Nala wiegt ja selber 8,4, 8,5.
Ja.
Und dann haben wir Rambo, so nennen wir ihn, weil das ist unser kleiner Rambo. Die sind alle Weibchen, ne? Also ja. Die 3, die übrig geblieben sind, sind Weibchen. Und Rambo wiegt 595 Gramm. Sieht man ja auch an, dass sie halt leichter ist als die anderen beiden, denn Bulldozer, so nenne ich dann den dritten immer, weil die sind so hart, ey. Die boxen sich gegenseitig wie Geschwister. Ja. Der wiegt 850 Gramm. Also ja. Sind wirklich echt am Wachsen und Gedeihen und Augen auf und schon ganz neugierig. Also ist echt super süß und Zucker. Von daher, das hat auch einen positiven Effekt, weil auch die Tierärztin meinte, eigentlich ist für so eine zierliche französische Bulldogge sind 3 Welpen vollkommen ausreichend. Es ist auch krass, dass es 6 Welpen geworden sind.
Mm.
Also so viel dazu, weil worauf du jetzt gerade hingewiesen hast, dass es so es mir so ein bisschen das, Mischmasch geht.
Ja, ne? Das erste Mal für dich, dass deine Hündin Nachwuchs bekommt und da haben wir alle mitgefiebert und für den Fall, dass ihr das erste Mal in diesen Podcast einschaltet und euch fragt, Moment, es geht doch eigentlich um Frauen und nicht um Hunde. Ja, Nala ist zwar ein Weibchen und hat jetzt noch 3 weibliche Babys, aber hat jetzt eine Nebenrolle mitgespielt und das sollte genau. Zu Beginn auch nochmal kurz Erwähnung finden, weil das auch ein bisschen erklärt, wie es dir vielleicht heute geht. Aber es geht tatsächlich dann in erster Linie um eine starke Frau, die ich das letzte Mal in der Folge schon angekündigt habe, als es um Cher ging, und zwar um Enne Burda, die vorgeschlagen wurde von Mona El-Mansouri, die wir vor einer ganzen Weile auch zu Gast bei uns im Podcast hatten, die mit erste Werbefilmerin Deutschlands. Hört gerne nochmal in diese Folge rein, wenn ihr möchtet.
Auch eine ganz
tolle
Frau.
Und die war ganz angetan von Enne Burda. Und ich, ne, du, genau wahrscheinlich wie du auch, kannte den Namen Burda schon von Hubert Burda Medien. Und ist halt einfach ein Medienkonzern. Und wer ist eigentlich die Mutter? Das ist nämlich die Mutter von Hubert unter anderem. Sie hat ja 3 Söhne, Hubert der Jüngste. Und da jetzt mal so ein bisschen reinzuschauen, das soll in dieser Folge der Fall sein.
Genau. Die Anna Magdalene Burda,
richtig,
genannt.
Genau. Am 28. Juli 1909 als Anna Magdalene Lemminger in Offenburg geboren, in eine Familie, der es jetzt nicht so gut ging. Was heißt, ne, war schon eher so eine Arbeiterfamilie. Anna, damals noch Anna, warum sie dann sich Enne genannt hat, dazu komme ich gleich, hat eine Schwester. Ich bin allerdings überfragt, ob jünger oder älter. wenn man den Film gesehen hat, den es zu ihrem Leben gab, ein Zweiteiler von der ARD auch noch zu sehen, auch auf Amazon Prime, kostet allerdings Geld. Anne Burda mit Katharina Wackernagel als Anne Burda, dann spielt da diese Schwester eben auch eine Rolle. Genau, wer war sie eigentlich, wie kam es dazu, dass sie zu dieser Berühmtheit gelangte? Weil erstmal, wir springen jetzt mal ein bisschen, weil mir über ihr Leben oder über ihre Kindheit jetzt nicht so viel bekannt ist, außer dass sie eine Klosterschule besuchte, die mittlere Reife absolvierte und dann an der Höheren Handelsschule in Offenburg eine kaufmännische oder kauffrauliche Lehre absolvierte im Offenburger Elektrizitätswerk. Also durchaus.
Was aber auch schon toll ist, weil viele Frauen oder viele Mädchen sollten ja nach der Hauptschule abgehen in der Zeit, ne?
Ja, genau. Also da waren die Eltern wohl offensichtlich schon hinterher, dass sie da eine entsprechende Bildung bekamen. Und was aber auch in dieser Zeit natürlich großes Ziel war, sich einen reichen Mann zu angeln, der einen dann durchbrachte, in Anführungsstrichen. Sie war zunächst in diesem Elektrizitätswerk auch dann angestellt und sollte bei den, die sozusagen noch ausstehende Zahlungen hatten, die Beiträge eintreiben. Und also das sagt auch schon ein bisschen was aus über ihr Gemüt. Sie war sehr hartnäckig oder über ihren Charakter und hat sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Man hat sie rausgeschickt und hat gesagt, so fahr da mal hin und hol dir von den Leuten das Geld. So, ne? So eine Eintreiberin, das muss man auch schon können. Und das
als auch Frau, ne?
Ja, genau.
Darf man nicht vergessen, ihre Kindheit hat sie halt im Ersten Weltkrieg verbracht.
Ja, genau, das 1900, was war das? Was habe ich eben gerade gesagt? 1909 geboren, genau. Mhm. Sie war sozusagen in der Pubertät. Das prägt natürlich auch. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie nun als Unternehmerin reüssierte, das ist dann in den 40er Jahren. Ne? Also sie hat zwei Weltkriege mitgemacht, malocht und sich auch wirklich hochgearbeitet. Und wie da jetzt noch der zweite Cliffhanger, da kommen wir natürlich auch noch dazu. Und sie hat in diesem Elektrizitätswerk den Franz Burda kennengelernt, den sie dann auch wenig später heiratete und hatte mit dem dann auch drei Söhne, so sein muss. Ne? Der erste Sohn Franz Junior, 32 geboren, der lebt allerdings nicht mehr, genauso wie der zweite Sohn Frieda, der ist 2019 gestorben, 36 geboren und Hubert Burda 1940. Hubert Burda übrigens auch. Wir haben sie noch nicht vorgestellt, aber sie kam immer mal wieder zur Sprache in einigen Folgen mit Maria Furtwängler. Liiert nach wie vor. Vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Worte zu Franz Burda. Der hat in der Nazi-Zeit da durchaus eine Rolle gespielt. Ne? Also der war zwar jetzt nicht strammer Nazi, hat sich auch dem Wehrdienst immer wieder versucht zu verweigern, was ihm auch gelungen ist, weil er den Nazis halt diente, sozusagen mit seiner Tätigkeit des Druckens. Der hat halt Landkarten gedruckt für die Wehrmacht und wollte halt einfach nicht in den Krieg ziehen, was nicht heißt, dass er nun da die Unschuld überhaupt war, im Gegenteil. Also er hat da immer schon das Beste für den Betrieb rausgezogen und hat sozusagen den Nazis auch mitgedient. Der Sohn Hubert, der hat dann später auch geurteilt über seinen Vater, das heißt, so geurteilt jetzt auch nicht, der das eher erklärt, Zitat, mein Vater wäre möglicherweise in den Nationalsozialismus reingetaumelt, aber nicht, weil er ein Nazi war, sondern weil er sich als Unternehmer gute Chancen ausgerechnet hat. Ne? Und hat da durchaus auch eine große Rolle gespielt in dieser gesamten Nazi-Zeit, dass er nun nicht die Druckereien komplett in der besetzten Sowjetunion mit übernommen hat, ist übrigens auch auf den Druck seiner Frau zurückzuführen, die gesagt hat, das machst du nicht, das lässt du mal schön bleiben und offensichtlich hat er auf sie gehört. Mhm. Aber nun soll es ja um Anne gehen. Wichtig noch zu verstehen, wir sind jetzt dann in der Nachkriegszeit. Also ich springe jetzt über den Krieg hinweg, weil Burda Moden und auch das, was Anne Burda da geschaffen hat, danach, also in der jungen Bundesrepublik dann entstanden ist. Und bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 lag eben Offenburg in der französischen Besatzungszone. Und jetzt nochmal kurz zurück, 1945 wollte der französische Generalmajor Jacques Fernand Schwarz in seiner Eigenschaft als Militärgouverneur von Baden eben dem Burda, den er als überzeugten Anhänger von Hitler sah und einstufte, war er.
Er hatte ja auch eine NSDAP-Mitgliedschaft. Ne?
Genau. Also von das daher, musste man ja, um da irgendwie auch ein bisschen mitmischen zu können.
Er rühmte sich aber auch, dass er keine jüdischen Mitarbeiter hatte in der Nationalsozialismuszeit.
Er hat da immer das Game hat er so mitgespielt. Ne? Aber nach der Nazi-Zeit hat dieser Militärgouverneur eben dem Burda auch verweigert, zurück in seinen Betrieb zu gehen. Und das war erstmal, ja, natürlich scheiße, aber er hat da relativ schnell reagiert und hat gesagt, okay, verstehe ich, ja, ich habe da für die Nazis, also mit denen zusammengearbeitet, aber für euch drucke ich Briefmarken, Schulbücher, Karten, Flugschriften und alles, Truppenzeitungen, und darf ich dann wieder zurück? Und dann haben die Franzosen offensichtlich gesagt, na gut, okay, wenn du für uns arbeitest, dann geht das wohl auch. Und so hat er sich seinen Weg wieder zurück in den Betrieb manövriert und hat da gemauschelt und gemacht und getan, und dann hat er irgendwie eine Lizenz bekommen, dies noch dazu gemacht sozusagen, weil...
Über eine Strohfrau hat er sich eine Lizenz geholt, ne? Also der, er war befreundet oder ja doch befreundet mit dem Offizier und Germanisten Raimund Schmidtlein und hat dann eine Lizenz auf den Namen einer mit ihm vertrauten Strohfrau ausgestellt.
Welche vertraute Strohfrau das war, da komme ich gleich noch dazu. Aber sozusagen, es war immer so ein bisschen, man beäugte die Deutschen natürlich auch, wir reden auch über Franzosen. Ne? Das ist besetztes Gebiet gewesen. Das stolze Frankreich war von den Deutschen besetzt, und da wollte man nun den Deutschen alles andere als einen Gefallen tun, indem man jetzt dem Franz Burda sagte, na gut, aber man hatte ja in dem Fall auch was davon. Und als dann das Ende der Lizenzpflicht 1949 kam, durfte er dann wieder ran, sozusagen als Herausgeber, und hat dann auch relativ schnell sehr, sehr viel Umsatz gemacht. Und 1949 kam es dann zu einem Vorfall, der für Anne Burda sozusagen den Startschuss ihrer Karriere gegeben hat. Der Franz war offensichtlich kein Kind von Traurigkeit, der hatte auch so seine Affärchen gehabt, und es gibt dann eine Situation, wo er etwas vergisst zu Hause, und sie will es ihm dann hinterherbringen und sieht dann aber, dass er sich mit einer Frau trifft, nicht nur das, sondern auch ein Kind in die Luft wirft oder hochhält, und dieses Kind sagt dann Papa zu ihm. Also seine ehemalige Sekretärin Elfriede Breuer ist die Mutter seines vierten Kindes, einer Tochter, die Helga heißt, zumindest im Film. Und diese Situation bringt sie natürlich, also erstmal muss man damit klarkommen, es war irgendwie alles soweit in Ordnung, ne? Man führte da so diese Ehe, und jetzt erfährt sie nun, dass sie betrogen wurde. Und das ist irgendwie auch relativ vielen klar, sogar ihrer eigenen Schwester, die hat das auch beobachtet, dass dieser Mann da das tut, aber die hatte zu ihrer eigenen Schwester wenig Kontakt, und das stellte sich dann irgendwie später heraus, dass alle das wussten, nur sie nicht.
Oh, wie bitter.
Genau, und diese Elfriede, also die Anne wollte, oder Anna zu dem Zeitpunkt noch, die wollte unbedingt auch was Eigenes machen. Die war geschäftstüchtig und hatte sie Ideen auch für den Verlag und hat so gemerkt, 49, Krieg langsam vorbei, es ist immer noch alles irgendwie funktionale Klamotten, aber sie sehnte sich eben auch, weil sie ja nun auch reich geheiratet hatte und dann auch Zugang hatte zu Mode und so, dass es allen anderen Frauen auch so geht, und wollte Schnittmuster mit in die Zeitschriften da im Verlag ihres Mannes mit integrieren, und er hat das dann immer so abgewiegelt, nein, ach Quatsch, wer will das denn schon und so weiter, dass du hast da wieder Ideen, und hat sie auch immer klein geredet, so geh mal zurück an den Herd mäßig und träum weiter, und sie hat aber nun dieses Druckmittel gehabt, sie hat zwei Druckmittel gehabt. Erstens, sie hat gesehen, dass er fremdgegangen ist, ne? Und da hätte man sich ja scheiden lassen können. Ehebruch, Das war ja klar, dass man das durfte. Sie hat ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt. So, du, ich lass mich scheiden.
Und das war unschicklich, ne? Genau. Also jetzt in der heutigen Welt würde man denken, ja Gott, also warum, was ist das Problem? In der damaligen Zeit war das todunschicklich.
Ja.
Es war in Ordnung, die Sekretärin zu schwängern. Das gehörte wahrscheinlich schon noch zum guten Ton dazu. Nein, das ist jetzt meine persönliche...
Nee, aber da eine Ehebruch, also da ist auch ein Kind hervorgegangen, ne? Also der hat sich da schon auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber war natürlich ein geiler Hecht, ne? Und nicht
er
nur
war
das.
Ein Gott, so haben sie ihn doch bei der Arbeit beschrieben.
Ja, bestimmt.
Er hat sich selber auch als Herr Gott bezeichnet.
Also er kommt auch nicht besonders sympathisch weg, aber er kriegt auch sein Fett weg in diesem Film. Das ist so eine große Genugtuung. Und bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich dir auch schon gesagt, so ja, es gibt so ein paar Momente, wo man sagt, gib's ihm, hau ihm eine rein. Und so kommt es nun, dass sie nicht nur sagt, so du hast Ehebruch begangen, ich will mich scheiden lassen. Sie hatte auch keine Angst davor, ne? Die hatte einfach Mut und hat gesagt, so nö, das war's jetzt, Freund, das ist jetzt vorbei. Dann stellte sie fest, dass er dieser Elfriede Breuer einen Verlag gegeben hatte, dass sie da arbeiten konnte. Und dieser Verlag kümmerte sich nun um Frauenmode und da sollten auch Schnittmuster mit rein. Und das war dann sozusagen die zweite Verarschung. Und dann hat sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gemeint, so Freund, ich will, wenn du dich nicht von mir scheiden lassen willst, okay, dann will ich aber diesen Verlag haben. Der ist ohnehin insolvent, so, der ist dicht dran, der ist dem Untergang geweiht, ne? Und der hatte damals 48 Mitarbeiterinnen vor allem, also Frauen, die da beschäftigt waren, und der hat seine Frauen immer ruhig gestellt, ne? Entweder, ja, mach du mal hier, immer beschäftigt, hat sich aber auch um diese Helga da gekümmert, so wie man das gesehen hatte, und aber auch noch eine Affäre eben mit dieser Elfriede. Und die Anne hat dann gesagt, so, jetzt ist Schluss mit lustig, ich möchte den Verlag haben. Und er hat dann erst gesagt, nein, und dann hat sie gesagt, doch. Und dann hat er gesagt, na gut, in Himmel Herrgotts Namen, dann mach halt. Er hat ihr das aber auch 0,0 zugetraut. Er hat gesagt, na gut, und hat damit dann seine Verliebte auch verkauft. Ne? Die Anne ist dann in diesen Verlag rein. Und hat
der Verlag, muss man auch nochmal ganz kurz sagen, heißt Elfimoden, also der Kosename seiner Geliebten.
Das ist auch noch so ein bisschen das pikante Detail, definitiv. Und der war eben verschuldet. Was Anne erstmal nicht wusste, die hatte zwar Zugang zu den Büchern, hat ja auch eine Ausbildung entsprechend gemacht und konnte das auch lesen, aber diese Frau hatte mit ihrem Verlag nie Miete gezahlt und auch keinen Druck. Und das hat man der Anne dann, er sagte dann irgendwann, ja, okay, du kannst den haben. Also alle Gewinne gehören dir, aber auch alle Verluste. Und hat ihr dann beim Notar präsentiert, so, übrigens, dieser Verlag hat 200.000 Euro Schulden, weil die Elfriede nie Miete gezahlt hat und auch keine Druckkosten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die beiden haben nun unter einem Dach noch gewohnt. Die Anne versucht nun, hat sich dann selber diesen Namen gegeben, weil sie auch so eine innerliche Wandlung spürte. Ne? So eine Kämpferin, die jetzt auf einmal sagte so, ich lasse mich nicht mehr verarschen und du gibst mir jetzt bitte, was ich will. Nee, bitte nicht. Du gibst mir jetzt, was ich will. Und dann hat er eben gesagt, okay, na gut, wenn du das möchtest, dann musst du aber eben auch diese Schulden zahlen. Und dann war so ein richtiger Ehekrieg am Start. Ne? Und sie hat dann, sie hat dann kurz überlegt und hat gedacht, ich glaube an meine Idee, und die hatte auch Mitarbeiterinnen, die waren echt pfiffig und auf Zack und wollten auch, die haben da mit dran geglaubt. Und dann hat die diesen Vertrag unterschrieben und damit eben auch die 200.000 Euro Schulden. Und hat dann, ja, so richtig auch auf ihre Mitarbeiterinnen gehört, so wir können ja das mal versuchen, hat dann Konfektionsgrößen vermessen lassen, hat Frauen aus der Umgebung in Lahr um Offenbach rum in die Fabrikhallen gebracht, hat die alle vermessen und hat dann gesagt, das ist jetzt sozusagen unser Standard 40, das ist 44, 42 und so weiter, 38. Und so fing das dann an. Die Zeitung, die sie als erstes rausbrachte, veröffentlichte, hieß Favorit. Später
Zeitschrift.
Dann, genau, was habe ich gesagt? Zeitung.
Nee,
natürlich eine Zeitschrift. Und Burda Moden hieß das ab Januar 50. Und mittlerweile Burda Style, diese Zeitschrift gibt es immer noch. Und die Enne war wirklich auch bis ins hohe Alter da in diesem Betrieb drin und hat einfach mit sehr viel Leidenschaft und Freude auch diesen Verlag. Und ne, man weiß ja nun, wie die Geschichte ausgeht, aber in dem Film denkt man so, du wirst das noch sehen, du Arschloch. Ne? Und ja. Die blieben weiter verheiratet.
Aber auch die... Ne? Auch nochmal, um die Auflagensteigerung sich anzugucken. Mhm. Also die Zeitschrift Favorit, die dann ja ab 1950, wie du schon gesagt hast, als Burda Moden rauskam, hatte eine Auflage von 100.000 Exemplaren. Mhm. Und das war 1950. Bereits nach der Übernahme von Bayer Mode 61 hatte Burda Moden eine Auflage von 1,2 Millionen und war damit die weltgrößte Modezeitschrift. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein absoluter Knaller.
Die hat mit dieser Idee der Schnittmustertechnik, die gibt es ja nun schon etwas länger. Das hat ein US-amerikanischer Unternehmer, Ebenezer Butterick hieß der, der hat diese Methode erfunden, aber sie hat das eben wirklich massen und auch nach Deutschland gebracht. Ne? Und es gibt noch eine Szene in diesem Film, also es sollten ein paar Schnittmuster in diese Zeitschrift rein. Und als die dann ankam mit den Schnittmustern, da war das so 10 Zentimeter dickes Papier. Ne? Und sie sagte so, das können wir doch nie in diese Zeitschrift reinbringen. Das passt auch hinten und vorne nicht. Und dann hatte sie eben diese Idee, alle Schnittmuster auf ein Papier zu drucken, aber unterschiedliche, also die hatten unterschiedliche Muster. Ne? Punkt, Punkt, Strich, nur Punkte. Kreuze, Strich, Punkt, Punkt, Strich und so weiter, jedes Schnittmuster hatte eine eigene Technik, diese Linien zu zeichnen. Und dann noch sozusagen das Größenverhältnis, das war eine bahnbrechende Idee. Also, dass du sozusagen alles auf ein Papier kriegst und damit Papier sparen kannst. Mhm. Und so kam dann halt eine Idee zur nächsten und man hat dann auch logischerweise in eine Zeit hinein, in der Frauen sich insbesondere in Deutschland danach sehnten, wieder gut auszusehen. Ne? Paris, Haute Couture und so weiter, die tolle Mode in Frankreich und dieses Frankreich, was Deutschland nach wie vor natürlich nicht zugewandt war. Aber man hat sich da dann inspirieren lassen und das hat Anne
aber
Burda,
auch in der Sowjetunion, ne? Das fand ich ja auch so spannend.
Genau. Zunächst, also hat sie sich die Inspiration zuerst geholt und hat dann das sozusagen in die deutschen Haushalte gebracht und hat damit einen echten Nerv getroffen. Und dann ging es ab wie Schmidts Katze, ne? Also auch innerhalb kürzester Zeit. Und das alles kostengünstig zu machen mit Stoffen, natürlich, die erstmal nicht nach Paris sich anfühlten, aber trotzdem diese Schnitte und Frauen da einfach wieder Freude an Mode zurückzugeben, das war schon
und Inspiration,
ja.
Ne?
Ja, total.
Ja, ab in 89 Ländern, übersetzt in 16 Sprachen, der Super-GAU im positiven Sinne.
Ja, genau, die Expansion kam dann, sie hat dann auch einen ganz guten Draht gehabt zu der Frau von Gorbatschow, Raissa, und es kam dann wirklich dazu, dass diese Zeitschrift überhaupt in russische Sprache übersetzt wurde und in der Sowjetunion vertrieben wurde. Das war 87. Ne? Und diesen Meilenstein hat sie bezeichnet als ihren Lebenshöhepunkt. So, dass nicht nur da eine Freundschaft mit dieser Frau entstanden ist, wenig später fiel die Mauer und so, und dass das natürlich dann auch noch damit einherging oder fast da so in die gleiche Zeit fiel. Also sie hat es wirklich geschafft, über Jahrzehnte hinweg, ne, dass dieser Wunsch nach Mode, die Demokratisierung der Mode, Frauen für alle Frauen und das leistbar zu machen, dann am Leben zu halten und das auch noch in so viele Länder zu bringen und mit einer Leidenschaft und einem Glauben an sich selbst. Und sie war schon auch sehr so bossy im positiven Sinne. Sie hat dann schon gesagt, wir machen das jetzt so und kommen Sie mal bitte her, und so wie sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen hat. Aber sie hat eben auch auf die gehört und hat gesagt, okay, gute Idee, machen wir so. Und das hat mir schon auch sehr gefallen. Und ja, sie hat das, was sie getan hat, sehr, sehr geliebt. Sonst wäre sie nicht, bis sie 85 war, in dem Unternehmen geblieben. Sie hat das Unternehmen dann ihren drei Söhnen vermacht und die ersten beiden haben das dann aber an Hubert übertragen oder ihm die Anteile verkauft und ja.
Der bereits ja bei Burda Moden auch die Leitung übernommen hatte, ne?
Ja, genau. Ja, und der, also auch in diesem Film sieht man, dass der Hubert da noch so als Kleinster sehr drunter gelitten hat, dass da seine Eltern sich auch nicht mehr gut verstanden haben und er hatte noch so ein besonderes Verhältnis zu seiner Mutter und zum Andenken an das unternehmerische und soziale Engagement seiner Mutter stiftete Hubert Burda 2006 einen Enne Burda Award, der jedes Jahr an erfolgreiche junge Frauen in den Medien verliehen wird. Genau, sie hat diverse Auszeichnungen bekommen. Das kann man sich auch noch alles dann auf dem Wikipedia-Eintrag dann nochmal anschauen vom Bundesverdienstkreuz, Ehrenzeichen des Landes Salzburg. Das ist jetzt eher das Unwichtigere und natürlich ist sie Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Offenburg und ja, großartige Frau, die sich, wie eben gesagt, sehr sozial auch engagiert hat, die unglaublich sehr Kunst liebte und auch gesammelt hat. Das war wirklich eine Frau, die jetzt gar nicht so sehr ein Fan der Emanzipationsbewegung war, sondern
die sich eher strategisch verknüpft hat, ne? Also genau. Die hat strategisch ihre Netzwerke gesponnen und dann dort, wo sie einen, ich nenne das jetzt mal, einen Mehrwert hatte, wie jetzt zum Beispiel die Jill Sander, mit der war sie ja, mit der konnte sie gut, weil die einfach tolle Ideen hatte und ein Talent.
Ja.
Aber sowas Allgemeingültiges für die gesamte Gesellschaft, was in Bezug auf Emanzipationsbewegung ja gesehen werden kann, dem hat sie sich dann einfach nicht gewidmet, sondern eher gesagt, nee, also dann widme ich mich lieber der Altenpflege und unterstütze hilfsbedürftige Menschen, da habe ich mehr davon.
Ja.
Das andere ist nicht so meins.
Nee, genau. Ja. Also sie hat sich da jetzt nicht als Repräsentantin verstanden der aller Frauen, sondern hat das gemacht, wonach ihr der Sinn stand und woran sie auch geglaubt hat. Ne? Also sie hat diese Stiftung gegründet, mit der sie eben, wie du sagtest, unter anderem die Altenpflege und hilfsbedürftige Menschen in Offenburg unterstützt hat. Eben auch Kunst, Kultur, Umwelt und Denkmalschutz war ihr Anliegen und so. Aber sie hat jetzt sich nicht gesehen als die Speerspitze der Emanzipationsbewegung. Wobei ich wirklich sagen muss, das zeigt eben auch die ein oder andere Dokumentation und auch eben dieser Film sehr eindrücklich, wie sie ihrem Mann die Stirn geboten hat. Ne? Wie, und der sagt dann auch zwischendurch, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Das tat eben so eine Frau nicht und eine Ehefrau. Und es gab so eine bezeichnende Szene auch, da sind so drei von diesen industriellen Gattinnen trafen sich zum Tee und redeten eben über sie. Und dann sagte die eine, ach du liebes bisschen, nur weil man jetzt betrogen wird, muss man doch nicht gleich anfangen zu arbeiten. Und das fand ich so. Und dann lachen die alle drei so und man hört dem zu und denkt, um Himmels Willen, also was das damals für eine Zeit war. Ne? Und sie hatte darauf keinen Bock. Sie wollte nicht zum Tee, Kaffee und Kuchen und sich über belangloses Zeug unterhalten. Sie hatte einfach Bock, was aufzubauen und so. Es geht um Freude und Freiheit. So hat sie es beschrieben, auch ein Zitat aus dem Film. Und ich finde, das macht schon Freude, ihr dabei zuzugucken, wie sie auch so diesen Raum füllt und dann den Leuten die Stirn bietet und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, so, ne? Und das ist schon, sie wollte sich eben nicht auf diesem Geld ausruhen, was ihr Mann da mitbrachte und das ausgeben, sondern was Eigenes haben. Und insofern kann ich Mona auch nur beipflichten, tolle Frau, sehr inspirierend fand ich. Wenn du an etwas glaubst, dann verfolge das, ist jetzt so ein Kalenderspruch, ne, aber diese Frau hat das wahrlich gelebt bis ins ganz hohe Alter. Sie ist 96 Jahre alt geworden, hat offensichtlich sehr viel Spaß gehabt im Leben, auch wenn natürlich da so einige Tiefschläge kamen und ihr Leben nun begann mit zwei Weltkriegen, die sie sicherlich auch sehr geprägt
haben.
Soweit zu Enne Burda. Und weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest?
Ich weiß es gerade aktuell noch nicht. Ich bin am Überlegen zwischen Katharina Thalbach, J.K. Rowling oder Eartha Kitt.
Oh, wir geben das Ganze frei raus als Abstimmung an euch da draußen. Wer ja. soll es werden? Ich hätte jetzt einen Favoriten, dreien. Aber ich möchte euch nicht beeinflussen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance, nein, die anderen werden natürlich auch noch vorgestellt, aber ich bin sehr gespannt, wie ihr euch da draußen entscheidet. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und kann jetzt nur sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin.
Bleibt gesund, macht es gut und lasst euch auf gar keinen Fall ärgern. Alles Liebe, genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.